Heute geht es um Ehrfurcht, Gehorsam und Respekt. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr viel von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Individualismus hält. Bei jeder Entscheidung wird erstmal gefragt, was bringt mir das denn? Man grenzt sich voneinander ab, verliert das Zusammengehörigkeitsgefühl und auch die Bereitschaft, etwas füreinander zu tun. Man lässt sich nicht gerne etwas sagen, verliert den Respekt voreinander. Man sucht die Ehre vor allem für sich selbst, anstatt sie jemandem anders zu geben. Selbst berühmte Persönlichkeiten und Staatsmänner praktizieren das ohne Skrupel und werden sogar dafür gefeiert. Wie weit lassen wir uns davon beeinflussen? Welche Folgen hat das für unser Verhältnis zu Gott? Prägt das auch unser Verhalten untereinander? Begriffe wie Ehrfurcht, Gehorsam und Respekt wirken vor diesem Hintergrund wie aus der Zeit gefallen. Altmodisch, überkommen, brauchen wir nicht mehr. Aber genau das sind die Werte, die ein funktionierendes Miteinander nötig hat. Vor allem dann, wenn sie nicht durch Angst erzwungen werden. Ich weiß, dass diese Dinge auch durch Macht, durch Druck erzwungen werden können, dann haben sie die Wirkung nicht. Dann gibt es kein Miteinander, dann gibt es nur ein von oben nach unten. Aber diese Werte, auf diese Werte ist das Reich Gottes gegründet. Die halten das Reich Gottes zusammen. Die geben ihm Festigkeit und Stabilität. Vor allen Dingen deswegen, weil es im Reich Gottes immer auf Liebe aufgebaut ist. Das Fundament ist Liebe im Reich Gottes. Wenn diese Werte verloren gehen, dann verliert das Reich Gottes seinen Halt. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass diese Werte vom Feind massiv angegriffen werden. Ehrfurcht. Ich habe ja letzte Woche, das hat Ina eben auch schon gesagt, ich habe über das Feuer des Herrn gepredigt und deutlich gemacht, dass der Herr uns dringend dazu auffordert, uns in seinem Licht zu prüfen, in seinem Feuer zu prüfen und uns reinigen zu lassen, heiligen zu lassen, damit er Wunder tun kann. Das ist der Grund, das hat er gesagt. Und erfreulicherweise haben einige auch darauf reagiert, sind nach vorne gekommen, haben für sich beten lassen. Und sicherlich nicht nur die, die nach vorne gekommen sind, sondern da ist sicherlich noch mehr passiert. Und ich habe mich dann in der Woche darauf selbst gefragt, wie lange hält das denn eigentlich an? Die Botschaft galt ja nicht euch, sondern mir genauso. Und ich habe mich gefragt, so wie lange hält das jetzt bei mir an, diese Botschaft? Wie ernst nehme ich das? Wie schnell bin ich wieder im Alltag drin und habe das an die Seite getan? Ich habe mich daran erinnert, wie das früher war, als ich vor, was weiß ich, wie vielen Jahren das erste Mal gehört habe, wie der Geist Gottes redet oder dass jemand durch den Geist Gottes redet, eine Botschaft von Gott empfangen. Und ich habe gemerkt, ich habe mich erinnert, wie tief mich das bewegt hat und wie lange ich darüber nachgedacht habe. Das, was mich betroffen hat. Ne? Aber überhaupt, das Reden Gottes war für mich was Besonderes. Das hat mich bewegt. Und jetzt? Als wenn mein Herz kalt geworden wäre. Als wenn es das gar nicht so richtig erreicht und gar nicht mehr so richtig mich trifft. Ist es für mich nur eine Option, So, mal hören, was der Herr sagt, und dann entscheide ich, ob ich das tue oder nicht. Oder spüre ich die Dringlichkeit in seinen Worten? Und berührt mich diese Dringlichkeit? Ist es mir wichtig? Wenn dem Herrn was wichtig ist, ist es mir dann auch wichtig? Nehme ich das Reden Gottes ernst oder stelle ich es auf die gleiche Stufe, als wenn mir die Obrigkeit was befiehlt? Trage eine Maske, halte ich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, fahre nicht mit dem Fahrrad in der Fußgängerzone. Ganz ehrlich, die drei Dinge, da habe ich mich immer gefragt, muss ich das jetzt oder muss ich das nicht? Und eigentlich hat es mich vor allen Dingen, wenn ich das gemacht habe, vor allen Dingen die Strafe dazu gebracht, die Androhung der Strafe. Ich weiß noch, wie ich in der Fußgängerzone mal am Fahrrad gefahren bin und dann habe ich einen Polizisten gesehen, weil ich wie Schnäppchen abgestiegen bin. Habe ich meine Ehrfurcht vor Gott und vor der Obrigkeit verloren? Mir ist jedenfalls klar geworden, wenn ich die Anordnung einer Obrigkeit in Frage stelle, dann entziehe ich mich ihrer Herrschaft und damit auch ihrem Schutz und ihrer Fürsorge. Ich kann nicht einerseits sagen, so, was du mir anordnest, das nehme ich nicht in Anspruch. Aber das, was du mir gibst, das nehme ich gerne. Entweder oder, entweder alles oder gar nichts. Ich muss mich auch dem Staat, der für mich sorgt, auch unterordnen. Und dem Herrn, dem ich gesagt habe, ich will dir dienen, dem muss ich mich auch unterordnen. Das gehört zusammen. Das kann ich nicht trennen. So, ich will mich nicht von der Obrigkeit trennen und ihr nicht gehorchen. Gerade Gott gegenüber, ich bin mir bewusst, was Jesus für mich getan hat. Manchmal muss ich mir das immer wieder ganz neu bewusst machen. Aus dem Grunde feiern wir Abendmahl, damit uns das immer wieder vor Augen ist, was Jesus für uns getan hat. Das ist, was Gott mir geschenkt hat. Das ist, Jesus hat mich gerettet. Und das will ich mir bewusst machen. Und ich will mich nicht einfach von ihm trennen. Ich habe ihm mein Leben anvertraut und ihm versprochen, ihm zu dienen. Auch wenn das schon, wer weiß, wie lange her ist. Für Gott gilt ein Versprechen. Er hält sich daran. Ich will sein Reich bauen und eines Tages am Ziel ankommen. Auch wenn das im Moment vielleicht noch weit weg ist und trotzdem, ich will am Ziel ankommen. Aber das werde ich nur dann, wenn ich auf ihn höre und ihn ernst nehme. Eines Tages wird diese Welt vergehen. Und im Hinblick darauf, was vor uns steht, schreibt der Autor des Hebräerbriefes folgendes, Hebräer 12, 28 bis 29. Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Deshalb wollen wir dankbar sein, denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt, in Ehrfurcht und heiliger Scheu. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Lest mal den ganzen Abschnitt, dann merkt ihr, worauf das sich bezieht. Das bezieht sich tatsächlich darauf, dass diese Welt vergehen wird, dass sie keinen Bestand haben wird. Und das verzehrende Feuer, was sie verzehren wird, das ist Gott. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist keine Drohung an uns, aber es ist eine Klarstellung, ja, Gott ist derjenige, der diese Welt kaputt machen wird, der sie zerstören wird, der alle Sünder in den Feuersee werfen wird. Aber er hat Rettung angeboten. Er ist gekommen, hat sich hingegeben, um uns zu retten daraus. Aber dazu gehört auch die Wahrheit, es braucht eine Rettung. Wovon? Genau davon, von diesem verzehrenden Feuer. Und für mich ist das so ein, auch ein, diese Bibelstelle heißt für mich auch, ja, ich muss dranbleiben. Ich muss Gott tatsächlich ehren als Gott. Natürlich ist er mein Vater und ich habe ihn gern und ich bin in seiner Nähe und ich spüre seine Liebe und all das gehört dazu, ja. Und trotzdem ist auch eine Ernsthaftigkeit darin. Er ist auch Autorität. Er ist der Herr aller Herren. Er hat alle Macht. Er hat diese Erde geschaffen, hat mich geschaffen, aber er wird diese Erde auch zerstören und all die, die nicht ihm gehören. Ich kann diese Rettung auch verlieren, wenn ich ihn Gott sein lasse und es betrifft mich nicht mehr, wenn ich nicht mehr auf ihn höre, wenn ich mein Herz ihm nicht wieder hinhalte. Gehorsam. Wie kann Ehrfurcht wieder wachsen? Ich habe eben davon gesprochen, dass ich selber gemerkt habe, wie mein Herz kalt geworden ist, wo ich manche Dinge einfach nicht mehr an mich ranlasse oder so wieder abschüttle. Wie kann Ehrfurcht wieder wachsen? Indem ich gehorsam bin. Gehorsam, das klingt so nach Befehlsvollzug. Ja, Bundeswehr. Der Spieß befiehlt und alle haben zu gehorchen. Ich unterstelle mich dem Willen eines anderen. Und ich kann nicht mehr machen, was ich will dann. Ich unterstelle mich dem Willen eines anderen und tue, was ein anderer von mir will. Das tut meinem Ego so richtig weh. Geht dir das auch so? Mach das jetzt. Ich will aber nicht. Ich habe Gehorsam erst zu Hause und dann bei der Arbeit gelernt. Und das ist mir nicht immer leicht gefallen, glaub mir das. Ich habe ein starkes Ego und einen starken Willen, einen starken Stolz gehabt. Das ist mir echt nicht immer leicht gefallen. Aber irgendwann hat mir mein Chef auch eine Leitungsposition anvertraut, weil ich gehorsam war. Ja. Und da war ich es nun, der Gehorsam einfordern konnte. Ich war ja nun der Leiter. Das war in England. Ich war der Teamchef von unserer Firma. Ich hatte 3, 4 Kollegen unter uns. Und ich musste dafür sorgen, dass sie immer Arbeit haben und die Arbeit richtig machen. Und zu Anfang habe ich diesen Gehorsam eingefordert, weil ich Macht hatte. Und ich habe diese Macht dafür eingesetzt. Du machst das jetzt, weil ich es sage. Der Chef hat mich zum Chef gemacht, also sage ich dir, wie es jetzt läuft. Und mit der Zeit habe ich festgestellt, es ist viel, viel besser, jemanden zu überzeugen, als die Autorität durch Macht einzufordern. Es fällt dem viel leichter, gehorsam zu sein, wenn er einsieht, warum er das machen soll. Für mich war das Gottes Schule. Als Pastor kannst du das auch nicht machen. Sagen, ich bin der Chef, ihr habt zu tun, was ich sage. Gerade in Kirche geht das nicht. Er sagte, ich gehe, tschüss, es gibt noch andere gute Gemeinden, es gibt noch andere gute Pastoren. Funktioniert nicht. Gottes Schule. Aber auf diese Weise habe ich auch gelernt, Gott gehorsam zu sein. Es sich lohnt sich, gehorsam zu sein. Den Ehre zu geben, der mir was sagt. Und bei Gott fällt mir das gar nicht so schwer, weil Gott ist gut. Ihm Ehre zu geben und Furcht meint nicht Angst. Furcht heißt, ihn zu ehren, wie er ist und auch seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Macht anzuerkennen. Nicht, weil ich Angst habe, er würde mich irgendwann verbrennen, deswegen folge ich ihm nicht. Nein, weil er trotz seiner Größe, seiner Macht, er könnte ja sagen, schnipp, komm, weg. Gerade wenn ich mal wieder was falsch gemacht habe. Macht er aber nicht. Dafür gebührt ihm so umso mehr Ehre. Er liebt mich, er sorgt für mich, er bringt mich immer wieder zurecht. Das ist, deswegen gebe ich ihm Ehre. Deswegen bin ich ihm gehorsam. Gott verlangt kein Kadavergehorsam. Ihr wisst, was das ist, ne? Das ist das, was man früher, ich glaube, bei der Bundeswehr ist das schon nicht mehr so. Die dürfen ihren Kopf einschalten. Wenn der Spieß was Falsches sagt, dann dürfen die durchaus was anderes tun. Früher war das tatsächlich so. Und ich glaube, in manchen Armeen ist das immer noch so. Du hast zu tun, was ich dir sage. Sonst, pitsch. Soweit ich weiß, ist das in der russischen Militär ist das tatsächlich so. Die werden erschossen, wenn sie nicht gehorchen. Kadavergehorsam. Ja. Bei Gott ist es überhaupt nicht so. Habe ich nie erlebt. Gott hat Dinge von mir verlangt, wo ich auch gesagt habe, nee, will ich nicht, oder ich habe mich innerlich dagegen gewehrt. Und ich darf mit Gott darüber reden. Und Gott nimmt sich richtig viel Zeit, mich zu überzeugen. Denn wenn ihm das wichtig ist, dann wird er mich versuchen zu überzeugen. Aber er hört auch auf mein Nein. Er zwingt mich zu nichts. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, ihm zu vertrauen. Zu vertrauen, dass das, was er von mir verlangt, gut ist. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich nicht weiß, was da kommt. Es lohnt sich zu vertrauen. Zum Beispiel nach Wolfsburg zu kommen, das war ein Gehorsamsschritt. Ich habe mich in Nimburg viel wohler gefühlt. Sag ich ganz ehrlich. Da habe ich 50 Jahre lang gelebt, bevor wir hierher gekommen sind. Aber Gott hat gesagt, komm hierher. Und ganz ehrlich, ich fand Wolfsburg hässlich. Inzwischen weiß ich, dass es auch schöne Ecken gibt, aber ich fand Wolfsburg hässlich. Das ist nicht der Ort, den wir uns ausgesucht hätten. Aber wenn Gott sagt, geh, und wir wussten nicht, was auf uns zukommt, ganz ehrlich nicht. Das war ein Gehorsamsschritt. Aber ich habe mich entschieden, das Reich Gottes zu bauen. Ich habe ihm das versprochen, seinem Willen gehorsam zu sein, damit sein Reich gebaut wird. Das funktioniert nur, wenn ich gehorsam bin. Wenn ich auf seinen Willen höre, nicht auf meinen. Sonst baue ich mein Reich. Aber wenn ich sein Reich bauen will, muss ich auf ihn hören. Gott kann seine Herrschaft nur ausüben, wenn seine Diener ihm gehorsam sind. Und das gilt nicht nur denen, die angestellt sind und vollzeitlich dienen, das gilt jedem Diener. Jeder, der gesagt hat, ich will dir dienen, muss es lernen, ihm gehorsam zu sein. Und natürlich nicht nur ihm, sondern auch denen, die er eingesetzt hat. Auch das gehört dazu. Das Reich Gottes ist hierarchisch aufgebaut. Das ist nicht so, alle stehen nebeneinander und haben was zu sagen. Ihr wisst, wie das funktioniert, ne? Versuch mal ein Team aufzubauen und jeder hat den Hut auf. Das wird Chaos geben. Das funktioniert nicht. Gott hat Leute eingesetzt als Leiter und auch in verschiedenen Abstufungen. Nicht jeder hat die gleiche Leitungsposition. Und ohne Gehorsam, ohne dass man darauf hört, dass man sich unterordnet, wird Chaos draus. Und in Gottes Reich gibt es kein Chaos. Weil Gott eine gute Ordnung gegeben hat. Wie gesagt, nicht aus, ich fordere das ein, sondern aus, ich lebe das vor. Es ist immer ein freiwilliger Gehorsam im Reich Gottes. Es gibt keinen Erzwungenen. Übrigens fühlt sich Gehorsam gar nicht so schlimm an, wenn man versteht, dass es gut ist, was man tun soll. Dann ist es kein, oh, ich muss ja. Nein, ich weiß, es ist gut, wenn ich das tue, was Gott mir gesagt hat. Hört mal, was Petrus dazu sagt. 1. Petrus 1, 14 bis 16. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das heißt auch, Gehorsam geschieht nicht ganz von allein, sondern es gehört eine ganz bewusste Entscheidung dazu. Und manchmal ist das so ein Kampf in mir drin. Ja, das, was Petrus hier auch anspricht, meine Seele will was ganz anderes als das, was Gott von mir will. Und dann bin ich hin und her gerissen. Ja, was mache ich jetzt? Eigentlich will ich ja das, aber Gott hat gesagt das. Eigentlich will ich ja jetzt Fernsehen gucken, aber Gott hat gesagt, setz dich vor die Bibel und lies die Bibel. Ja? Aber da läuft doch so ein toller Film. Ich will dir aber was in meinem Ort zeigen. Merkt ihr so da, ne? Und das, da gehört auch ein Stück weit Selbstdisziplin dazu. Ich muss mich an Riemen reißen. Damit ehre ich Gott, wenn ich gehorsam bin. Respekt. Fordert man Ehrfurcht und Gehorsam alleine durch Macht und Stärke ein, besteht immer die Gefahr des Machtmissbrauchs und der Unterdrückung. Ich habe vorhin so dahin gedeutet, dass manche Staatsmänner das im Moment so machen. Könnt ihr euch angucken, wie machen sie das? Wie fordern sie ein, den Gehorsam und die Ehrfurcht? Zum Teil sogar mit Drohung von militärischen Mitteln. Damit fordern sie ihre Autorität ein. Zollt man ihnen deswegen Respekt? Oder zittert man nur vor Angst? Deswegen, wenn Respekt dazu kommt, Respekt voreinander, gegenseitiger Respekt, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Dann fällt dieser Punkt von wegen Machtmissbrauch und so weiter unter den Tisch. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht einerseits dir drohen und andererseits Respekt vor dir haben. Das funktioniert nicht. Dann habe ich keinen Respekt vor dir. Dann will ich nur meine Macht durchdrücken. Respekt verlagert das Ganze auf eine Beziehungsebene. Ich bin nicht oben und da unten sind alle anderen. Respekt heißt, ich sehe den anderen. Ich nehme ihn wahr und ich respektiere ihn. Respekt kann man nicht einfordern, man kann ihn sich nur verdienen. Wer nicht bereit ist, dem Gegenüber Respekt zu zollen, der hat selbst auch keinen Respekt verdient. Ich kann nicht verlangen, dass ihr sonntags hier alles immer aufbaut und ich komme dann nur zum Predigen und gehe dann wieder. Geht nicht, funktioniert nicht. Wenn ich selber nicht bereit bin anzupacken, kann ich das von euch genauso wenig erwarten. Ich zolle Politikern Respekt, die ihre Lebenszeit dafür einsetzen, für unser Land Verantwortung zu übernehmen. Auch dann, wenn ich nicht ihrer Meinung bin. Und ich bin mit Sicherheit nicht mit jedem überein, was er tut oder was er denkt. Ich zolle Polizisten meinen Respekt, die ihr Leben einsetzen, um unser Land in Ordnung zu halten. Selbst dann, wenn sie ein Knöllchen von mir oder wenn ich zu schnell gefahren bin oder falsch abgebogen bin und sie das Geld von mir kassieren. Das ist ihre Pflicht. Da kann ich sie nicht für verantwortlich machen. Sie setzen ihr Leben ein. Und das meine ich ehrlich, das ist nicht nur einfach nur so ein Spruch. Wie viele Polizisten werden im Dienst verletzt oder getötet? Das ist nur deswegen, weil sie diesen Beruf ergriffen haben und uns dienen. Ich zolle Marie Respekt und all den anderen, die sonntags alles dafür tun, dass wir nach dem Gottesdienst Kaffee trinken können. Und die auch dafür sorgen, dass hinterher alles wieder abgewaschen wird. All das, was wir dreckig gemacht haben und sorgsam wieder in die Kiste reingepackt wird. Und ich weiß, es ist nicht nur Marie. Ich habe jetzt Marie nur wirklich als Beispiel genommen. Respekt kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Zurückschauen oder Einschätzung. Es hat was mit Gucken zu tun, mit Schauen. Ich nehme den anderen wahr. Im Französischen heißt das übrigens Hochachtung. Fand ich interessant. Ich schaue von mir selbst weg und nehme den anderen wahr. Erinnert ihr euch, was ich ganz zu Anfang sagte? In unserer Gesellschaft ist das mehr ich meiner mir. Ich gucke auf mich. Wie geht's mir? Was bringt mir das? Und Respekt heißt, ich gucke den anderen an. Ich nehme den anderen wahr. Wie es ihm geht, was er tut, was er ist. Bei Respekt geht es nicht um mich, bei Respekt geht es um den anderen. Und wenn wir Respekt haben voreinander, dann wird sich auch unser Verhältnis zueinander verändern. Auch der Umgang miteinander. Dann ärgere ich mich nicht nur einfach, weil jemand was falsch gemacht hat, sondern ich denke darüber nach, vielleicht warum er es falsch gemacht hat. Und kommt vielleicht sogar auf den Gedanken, ihm zu helfen, damit er es nicht wieder falsch macht. Das ist was ganz anderes, als wenn ich nur darüber schimpfe, du hast was falsch gemacht. Ihr wisst, dass wir als Christen ein wunderbares Vorbild haben in Bezug auf Respekt vor auch Gehorsam und auch Ehrfurcht. Das beste Beispiel, was man eigentlich überhaupt haben kann, nämlich Jesus selber. Ich denke mal, ihr kennt auch die Bibelstelle. Philipper 2, 5 bis 11. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Er war genauso wie Gott, aber hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott der Vater geehrt. Das ist das, was uns blüht, wenn wir Ehrfurcht haben vor Gott, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir Gott Respekt zeigen und auch untereinander Respekt zeigen. Dann wird Gott uns seinen Respekt, seine Ehre auch geben. Wir werden uns nie mit Jesus vergleichen können, gar keine Frage. Aber trotzdem ist es das unser Vorbild. Diese Hingabe, die anderen sehen, von sich selbst weggucken, sich selbst aufgeben, hingeben. Wir müssen nicht ans Kreuz, das brauchen wir nicht, das hat Jesus für uns getan. Aber dieses Füreinander-Dasein, einander dienen, Respekt haben voreinander, miteinander. Das können wir an Jesus lernen. Jesus hat das getan, um uns zu retten. Nicht um groß zu werden, nicht um nachher verehrt zu werden, nicht um, dass alle Knie sich vor ihm beugen. Das war nicht sein Beweggrund. Sein Beweggrund war, Menschen zu retten, sie vor der Hölle zu bewahren. Das war sein Beweggrund. Deswegen ist er auf diese Erde gekommen, weil er dich und mich liebt. Von Herzen liebt. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Nicht um groß zu werden. Das hat Gott ihm im Nachhinein gegeben, geschenkt. Nicht um groß zu werden, sondern um klein zu werden, damit wir im Himmel sind und die Ehre Gottes, die Liebe Gottes empfangen können. Deswegen hat Jesus sich erniedrigt. Du bist ihm unendlich wichtig und wertvoll. Er hat sein Leben für dich geopfert. Und wenn du ihm so wichtig bist, dann ist es auch dein Arbeitskollege und dein Nachbar. Und der gerade neben dir sitzt, der ist genauso wichtig. Lasst uns respektvoll miteinander umgehen. Lasst uns dem Ehrfurcht, Gehorsam und Respekt entgegenbringen, der uns liebt. Lasst uns tun, was er uns sagt. Und was sagt er? Folgt mir nach. Folgt mir nach heißt, guckt auf mich und tut dasselbe.